Hallo liebe Formel-1-Fans da draußen und herzlich willkommen zu unserem nächsten Video. Ralf und ich, wir melden uns zurück und sprechen über den Sprint und über das Qualifying zum Hauptrennen von Sao Paulo. Hi Ralf.
Hi, morgen.
Ihr könnt natürlich gerne ein Abo da lassen, um mir künftig keine Videos mehr zu verpassen. Ja Ralf, Lando Norris, es war ein goldener Tag für ihn. Er hat erst den Sprint gewonnen, anschließend auch die Pole geholt. Am Ende musste er noch mal ein bisschen zittern im Sprint, als Antonelli versucht hatte, ihn zu attackieren. Da sind die Softreifen so ein bisschen beim Briten eingegangen. War es aber nichtsdestotrotz eine souveräne Fahrt zu den 8 Punkten für dich?
Ja, es war ein super Tag. Er hat alles gemacht, was er musste, kein Makel. Du kannst nicht mehr als den Sprint gewinnen und auf Pol fahren. Ob er jetzt wirklich Druck hatte von Antonelli oder die Reifen noch eine oder verwaltet hat, ich glaube eher, er redet halt immer gerne so, dass er alles geben musste, aber es sah schon souveräner aus, als er es vielleicht gesagt hat. Und das Qualifying, ja, da hat er sich auch ein bisschen Druck gemacht, weil er in Q3 das erste Ding in die erste Runde ein bisschen vermasselt hat. Da hat er sich verbremst in der Senna-Schikane und damit war die Runde kaputt und er musste seiner zweiten und letzten auf den Punkt fahren. Das hat er gemacht, also für ihn optimal gelaufen.
Ja, und das bestätigt sich immer mehr, dass er immer besser auch mit diesem Auto klarkommt. Ne? Gut, der Fehler jetzt mal in Q3 im ersten Anlauf, aber wir sehen auch einen Lando Norris, muss man auch mal festhalten, der wirklich nur noch wenige Fehler produzierte. Das ist auch aufgefallen.
Ja, aber allein, dass du das jetzt erwähnst, dass man darauf achten muss, dass er wenig Fehler produziert, heißt ja, dass dein Image bisher noch nicht das Beste war. Drehen wir das mal um. Also, wie gesagt, er hat alles dafür getan, dass man ihn jetzt loben kann.
Ja, und hat jetzt auch dann die Pole. Und,
also loben kann für was ein Champion so eigentlich in der Basic haben muss.
Das stimmt, ja. Ja, Oscar Piastri, sein Teamkollege, den können wir nicht so sehr loben. Der hatte den Unfall im Sprint, ist ausgeschieden, hat direkt 8 Punkte liegen gelassen. Also 8 Punkte auf Norris verloren, besser gesagt. Sind jetzt 9 Punkte Rückstand insgesamt auf Norris und auch im Qualifying lief es danach nicht so gut. Nur Platz 4 und über 13. Rückstand auf die Pole-Runde. Ja, es bestätigt sich ein bisschen, ne, dass Norris da jetzt ihm enteilt, sowohl punktetechnisch als auch auf der Strecke. Wie bewertest du seinen Tag?
Ja, der Trend setzt sich fort. Norris kommt, warum auch immer, mit einem McLaren klar, der vielleicht ein bisschen umgebaut worden ist. Wenn das nichts mit dem Auto zu tun hat, dann hat es damit zu tun, dass der eine im Kopf freier ist als der andere. Das ist wohl eine Mischung aus beidem. Denn wenn du dich wohlfühlst in dem Auto, bist du auch mental lockerer drauf und machst dir nicht so viele Gedanken. Ja, Norris ist halt 3 Jahre erfahrener und das spielt natürlich auch eine Rolle. Er hat schon mehr Rennschlachten hinter sich als Piastri in der Formel 1. Und nochmal, es gibt ja die große Diskussion, wer sind die Berater von Piastri? Weber, ist der Richtige, ihn jetzt einzubremsen? Ich glaube, McLaren tut alles dafür, die Fahrer gleich zu behandeln. Aber es ist auch Realität im Leben, dass wenn da so ein Störfaktor sein ist, und das könnte ein Weber ja sein, dass er da ständig auf den Tisch haut und schlechte Stimmung verbreitet, dass man dann halt unbewusst schon denkt, naja, der andere macht uns das Leben einfacher, ohne jetzt bewusster irgendwie dem besseres Auto zu geben. Also das spielt alles eine Rolle. Aber für Piastri ist noch nicht alles verloren. Er muss heute halt gucken, dass er von seinem 4. Startplatz aus noch mal mehr nach vorne kommt und ein bisschen hoffen, dass er das Glück, dass er mal am Anfang der Saison hat er wieder zu ihm zurückkommt. Das ist alles.
Ja. Wie würdest du das denn aktuell gewichten mit diesem, das ist ein Störfaktor gerade nochmal erwähnt? Geht da wirklich was vor bei McLaren? Also, das hat ja Ecclestone gesagt. Oder siehst du es einfach eher wie Jacques Villeneuve, dass Norris jetzt einfach so gut ist und Piastri wie in den Saisons davor, das denke ich ja eher, einfach da nicht mehr rankommt?
Naja, so wie ich es gerade gesagt habe, es gibt so Störfaktoren, die jetzt unter die, ich sag mal, das Piastri-Umfeld hat jetzt das erste Mal richtig Druck diese Saison und ich glaube, die machen da ein bisschen mehr Panik als notwendig und das färbt natürlich ab in der Stimmung. Ich bin sicher, dass McLaren alles tut, damit die beiden Fahrer gleich behandelt werden. Dass die Mechaniker ihren Fahrer siegen sehen wollen, ist ja auch klar. Aber das gab es in der Formel 1 schon immer, ist auch bei anderen Teams so. Aber das hat ja mit Sabotage nichts zu tun. Das ist einfach so, dass ein Fahrer mit seinem Ingenieur und seinen Performance-Leuten die Abstimmung von dem Auto besser hinkriegt als der andere. Das wechselt ja in so einem Jahr, wenn Leute auf Augenhöhe sind, auch ständig. Und im Moment ist das Pendel ganz klar, schlägt das zugunsten von Norris aus. Leider am Ende der Saison, wo man es vielleicht am nötigsten bräuchte. Aber wie gesagt, wenn Piastri wirklich ein Großer ist und nicht Mr. Soft Iceman, dann kann er jetzt seine Meisterprüfung ablegen.
Ja, und du hast ja gesagt, auf Platz 4 ist noch nicht alles verloren. Es sah in Mexiko ja ganz anders aus von der Startposition. Da kann man natürlich über so ein langes Rennen
Ja,
noch einiges
aber
holen, ja.
was, Entschuldigung, ist mir gerade eingefallen, was bezeichnend ist, diesen Fehler im Sprint, den er gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ihm das am Anfang der Saison passiert wäre. Er hat ja selbst da gesessen, erstmal war fassungslos, hat auch gesagt, über Funk so, was ein blöder Fehler. Und also Piastri hat bisher selten Fehler zugegeben. Das heißt, es nagt ganz schön an ihm. Es rotiert da im Kopf. Und dass dieser kleine Fehler im Sprint, der große Auswirkungen hatte, der ist schon bezeichnend. Da geht es manchmal um Kleinigkeiten, und wenn du ein bisschen von der Linie bist oder in dem Fall missachtest, dass in diesen Löchern in den Körbs noch Wasser steht und dann irgendwie auf ein bisschen Aquaplaning kriegst, die Reifen werden dann schmierig wie Öl, und ja, er hätte halt einfach eine andere Linie fahren müssen, kurz gefasst. Das hat er nicht getan. Und das weiß er auch selbst.
Ja, irgendwie soll ja Norris zuerst darüber gefahren sein und dann das Wasser so ein bisschen, ja, so ein bisschen Aqua,
Ja,
also so
soll,
verteilt haben
aber
praktisch.
dann wären ja alle hinter ihm abgeflogen. Es waren aber nur drei.
Ja, aber es waren so oder sogar drei, könnte man da auch schon fast sagen. Das sah ja spektakulär aus, das sah gleich drei
Na gut,
Fahrer.
aber wie viele sind hinter ihm gefahren? Wie viele sind abgeflogen?
Ja, also drei von 18 zumindest. 19.
Ja.
Oder war schon einer
Und was
raus?
mit den
Nee.
15 anderen, hatten die das Wasser nicht?
Nee, aber das war schon ungewöhnlich, oder? Also, das wollte ich jetzt als nächstes fragen. Also, Piastri ist ja einmal abgeflogen, dann Hülkenberg und Colapinto. Gut, Colapinto ist ja letztes Jahr schon sogar zweimal
Naja.
abgeflogen.
Drei Esel und 15, die es richtig gemacht haben. Kürzen wir das ab. Jetzt komm, du bist doch Mathematik-Fan, jetzt stellen wir die Zahlen gegeneinander. Was sagen wir denn dann?
Ja,
Haben
müssen
die
so
drei
20
alles richtig
Prozent
gemacht
sein.
und die 15 nur Glück, oder was ist da falsch gelaufen?
Ja. Also ich fand es trotzdem ungewöhnlich. Ja,
Ja.
es waren nicht viele, aber ich glaube, ja, wenn wir dabei zwei Zahlen sind, 20% oder so um den Dreh. Gut, Ralf, haben auch da deine Meinung gehört. Machen wir einfach mit den Abflügen direkt mal weiter. Wir hatten am Ende noch des Rennens diesen Horrorcrash, würde ich einfach schon fast sagen, von Bortoleto. Ja, in der Highspeed, also ich glaube an der schnellsten Stelle der Strecke ist er abgeflogen, wollte da ausscheren im Zweikampf. War es Lawson oder Hadjar vor ihm? Kannst du mir sonst auch nochmal helfen? Ist auf jeden Fall dann links rüber und DRS war noch offen, abgeflogen, zweimal eingeschlagen, einmal links, einmal rechts, dann heftig. Wie hast du das für dich beurteilt, diesen Unfall?
Er hat zu viel gewollt. Es war ein Horrorunfall, wirklich. Es war reines Glück, dass da nichts passiert ist. Auch Albon hatte Glück. Also Bortoleto hat selbst gesagt, das sieht man dann auch, noch bevor DRS zuging, hat er gebremst, aber da, wo es noch ein bisschen nass war. Sofort ist das Auto, weil der Abtrieb weg war, nach links rüber. Er schlägt in die Mauer ein und das Auto wird katapultmäßig wieder nach rechts halb hoch zurückgeschleudert. Und da war halt der große Schutzengel im Spiel, der verhindert hat, dass er zum Beispiel Elben, der gerade in der Nähe war, volltorpediert. Da kommen einem schon manchmal Gedanken wie in Spa, als der Hubert tödlich verunglückt ist, weil er genauso torpediert worden ist von einem anderen in Eau Rouge oben. Also das war Glück, zeigt aber auch, wenn die Autos nur selbst von einem Unfall betroffen sind, wie stabil die doch sind. Und ich meine, es hat ja nicht viel gefehlt, dann wäre er fast im Qualifying noch gefahren, weil die ja neue Chassis aufgebaut haben, da hat die Zeit nicht ganz gereicht. Aber Bortoleto war fit, die Ärzte haben gesagt, kein Problem, du hast nichts, und der hätte fahren können. Und das 2,5 Stunden später ungefähr nach so einem Crash, das ist schon Wahnsinn.
Ja, und da können wir auch mal nur dankbar sein für die Sicherheitstechnik, die wir da heute haben, sowohl in den Autos als auch an der Strecke, dass das ja so langsam abgebremst wird, praktisch nicht so ruckartig, wie wenn du einfach gegen die Wand fahren würdest. Also da super, dann können wir drei Kreuze machen, dass ihm nichts passiert ist. Und genau, Albon wollte er wohl. An Alpha V-Cup kam von hinten. Gut, Ralf, haben wir auch da denn die Unfallthematik abgeschlossen und machen wir mal bei dem Fahrer weiter. Ja, ich frage dich das einfach direkt mal, der jetzt vielleicht raus ist aus dem WM-Kampf, Max Verstappen, Platz 16, Q1 aus, das erste Mal seit Sochi 2021 und das erste Mal tatsächlich ohne technischen Defekt oder Unfall in Q1 ausgeschieden. Ja, war es das mit der WM für ihn?
Ja, erstmal ist es ganz gut für die Verstappen nicht mögen oder überhaupt für Formel-1-Fans zu sehen, dass der Magier auch nur dann zaubern kann, wenn man ihm den Zauberstab gibt. Und den hat er gestern nicht. Red Bull hat sich völlig verrannt in dem Setup, vielleicht überehrgeizig, weil der Titel noch so halbwegs in Sicht war. Jedenfalls, die Abstimmung hat nicht funktioniert, das fing schon am Freitag an. Am Samstag haben sie dann für Sprintrennen noch einen Kompromiss gefunden und das ging noch einigermaßen gut. Ich meine, er wäre nicht Vierter geworden aus eigener Kraft und Piastri nicht einen Unfall gehabt, also wäre auch nur Fünfter geworden. Aber so war das noch Schadensbegrenzung. Dann hat man gehofft, die richtigen Änderungen zu machen fürs Qualifying. Die Änderungen gingen aber sowas von hinten los, dass das Auto eine richtig lahme Ente war. Und auch ein Verstappen konnte da nichts machen und der hatte einfach keinen Grippsack, der keinen Speed nirgendwo. Sie hatten, wo sie stark waren im ersten und dritten Sektor, sind sie langsamer geworden, haben aber ihren schwächsten Sektor, nämlich in der Mitte, auch nicht verbessert. Und dann auf dieser kleinen, engen Strecke oder kurzen Strecke führt es dazu, dass du draußen bist. Das ist auch passiert. Es war ganz knapp mit Hülkenberg, aber Red Bull hätte es auch nicht verdient gehabt, bei diesem Chaosarbeiten in Q2 zu kommen. Vielleicht brauchen sie mal so einen Rückschlag, um mal wieder richtig auf den Boden zu kommen. Verstappen konnte nichts dafür. Es sei denn, man sagt, ein Fahrer ist auch für das Setup verantwortlich, aber er war ja wieder deutlich schneller als Tsunoda. Also der Red Bull war nirgendwo mit das schlechteste Auto in Brasilien. Und das ist schon ganz schön hart, wenn man um die WM kämpft.
Ja, das ist aber auch irgendwie, also im negativen Sinne bemerkenswert, ne? Die fahren vor zwei Rennen noch Siege ein, dominant, und jetzt sind sie mit das schlechteste Team. Die haben mal ja gesagt, das Auto ist jetzt ein bisschen berechenbarer geworden, ist es erstmal nicht, ne?
Ich glaube, sie haben sich selbst in so eine Erfolgsspirale gebracht, die dann nach unten ging. Es gab so ein paar neue Teile, die sie gebracht haben. Vielleicht anstatt bei dem Auto zu bleiben, das so erfolgreich war, sogar in Singapur auf der schwachen Strecke. Dann haben sie in Mexiko neue Teile gebracht, die nicht ganz funktioniert haben. Das haben sie noch einigermaßen hingekriegt. Aber die Teile haben dazu geführt, dass sie völlig falsch abgebogen sind und jetzt auch im Kopf nicht mehr frei waren. Also das ganze Team. Ja, was passiert hier eigentlich? Und dann bist du so, ich sag mal, fast willenlos und ratlos und dann passiert sowas. Nachher ist man immer ein Schlauer, vielleicht hätten sie einfach das Auto ohne neue Teile so lassen können, wie es sowieso schon ganz gut war in Singapur, wo sie es auch berechnen konnten. Ich glaube, dieses Auto, von dem hat man geredet, das berechenbar war. Das Auto mit den neuen Teilen, das war wieder so ein Rückfall in alte Zeiten. Du würdest sagen Horner-Zeiten, ich würde sagen, in Zeiten, wo Newey halt fehlt, mit seiner Expertise, mit seinem super genialen Bauchgefühl zu sagen, das funktioniert nicht, da ist dann halt das Vakuum. Und da merkst du halt, dass er fehlt.
Ja, und nicht jedes Update, hast du ja gesagt, ist immer ein Fortschritt. Ja, jetzt, übrigens, was ist eigentlich mit dem Zyklon gestern gewesen? Wir haben Regen erwartet für den Sprint und auch
Nee,
kurze
ich
Strecken.
nicht.
Oder die, also,
Du
nein,
hast
du nicht. Ja, du nicht, aber.
zum Beispiel die Geschichte geschrieben, das alles und andere auch, dass alles gefährdet ist, verschoben wird. Ich glaube, ich habe gesagt, naja, Brasilien weiß man nie. Also ich war da schon ein bisschen vorsichtig, was ich ja auch immer bin, wenn es um Wettervoraussagen gibt, die nur vom Satelliten kommen. Es hat nichts passiert. Ja, die Teams waren auch überrascht, oh Wunder, aber besser so rum als anders.
Ja, die Strecke war noch ein bisschen feucht im Sprint, aber im Qualifying hat die Sonne geschienen, also
Ja, das
da.
war ja für brasilianische Verhältnisse Peanuts. Und vor allen Dingen, was man vorher erwartet hat. Aber wer weiß, was heute ist? Heute erwartet ja keiner so richtig was. Vielleicht fällt heute das Rennen aus, weil heute Sintflut kommt. Also ich sage, mach da keine Prognosen.
Okay, also heute wirklich auch ganz, ganz geringe Regenwahrscheinlichkeit, können wir an der Stelle schon mal
Ja,
sagen, aber
genau,
du traust dem gar nicht, ne?
also du sagst, die Regenwahrscheinlichkeit ist genauso gering wie gestern, die Wahrscheinlichkeit größer, dass es diesen Megasturm gibt. Alles klar.
Ja, der Wind bis 140 km/h, der blieb an dieser Stelle auf jeden Fall mal aus.
Ja, gestern haben wir das auch berechnet vorher und waren uns ganz sicher. Und obwohl die Rechnung falsch war, geht man jetzt hin und nimmt die gleichen Daten und ist wieder sicher, dass es nicht so kommt, dass es so kommt, wie es dann nicht kommen wird.
Abschließend jetzt nochmal, Ralf. Ja, Verstappen könnte da schon noch irgendwie vorfahren in die Punkte. Norris ist aber schwer, der Sieg abzuluxen. Kannst auch gleich da nochmal eine Einschätzung zum Rennsieger heute geben. Aber wenn Norris das Rennen gewinnt und Verstappen nur so Fünfter, Sechster wird, ist das dann für dich durch?
Nee, mathematisch nicht, aber das ist natürlich ein Riesenrückschlag. Max sagt ja jetzt selbst, weil er nicht ganz blöd ist, das war's mit der WM. Das kannst du natürlich erst sagen, wenn du heute das Rennen erstmal auch nochmal abgewartet hast. Und dann haben wir immer noch drei Rennen und einen Sprint. Aber natürlich ist Norris jetzt der Favorit und auch Piastri ist noch gut im Rennen, aber Verstappen, der hätte ja alles klappen müssen. Er hätte den Sprint morgen, wenn er den Sprint gestern gewonnen hätte, jetzt auf Pole steht oder in der ersten Starter, hätte man gesagt, wow, das ist der Trend, der geht weiter. Aber das ist er eben nicht. Ich vermute sogar, dass das Red Bull jetzt das Beste aus dem Chaos machen kann. Also ich würde, wenn ich sowieso schon auf Platz 16 stehe, aus der Boxengasse starten. Warum? Weil dann kann ich am Auto rumschrauben, mehr oder weniger, was ich will, es nochmal ändern. Weil so wie sie gestern gefahren sind, wissen sie, es funktioniert nicht. Also kann man fast davon ausgehen, dass wenn die ihr Hirn einschalten und nicht die Computerprogramme, dann würde ich mal sagen, das Logischste ist, ob wir 16. sind oder ganz oder aus der Box, ist egal, aber wenn wir müssen das Auto komplett umbauen. Und da sagt halt die Regel, dann müssen sie aus der Box fahren. Und wer weiß, das ist eigentlich die Chance, die sie haben.
Ja, das müssen sie eigentlich wirklich machen. Gut, Ralf, dann sprechen wir. Also ich habe dich eben gefragt, Rennsieger Norris, kann ihm einer heute den Sieg streitig machen? Also Antonelli war gestern noch schon nah dran, konnte zwar keine echte Attacke setzen, aber wer kann da ihm, also dem Norris, noch in die Parade fahren?
Eigentlich alle da vorne. Der Start ist schon mal entscheidend. Leclerc schart ja mit den Hufen und sagt, ja, gucken mal, ob ich Erster, Zweiter oder Dritter bin nach dem Senna S, dem berühmten. Ja. Antonelli, ja, jetzt mal gucken, wie er im Rennen so. Er ist ja immer noch 19-jähriges Kid, das immer besser jetzt klarkommt. Also der hat die Kurve gekriegt. Der hat den Druck, den man ihm gemacht hat, wie alle von außen auch, wunderbar bewältigt und ist wirklich stark zurückgekommen. Genau das ist die Entwicklung, die man sehen will. Russell, ja, in Brasilien schwächelt er so ein bisschen, ist aber im Rennen vielleicht jetzt fähig, nochmal besser mitzuhalten. Also noch ist es der Favorit. Aber ich halte die Mercedes schon für stark und auch Piastri. Mal gucken, wie er die ersten Kurven übersteht. Ich glaube, der wird alles probieren, um Punkt, auch wenn es sehr schwierig aussieht, Norris irgendwie Paroli zu bieten und vielleicht im Rennen stärker auszusehen. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht groß, aber was soll er machen? Also Piastri habe ich auf jeden Fall auf der Rechnung, wenn er im Kopf klar ist, dass er aufs Podium fährt. Das ist klar.
Ja, aber es ist auch wichtig für Piastri, also allein auch so für die Ausgangslage in der WM. Ich weiß, du magst es mit den Zahlen manchmal nicht so gern, aber wenn Norris jetzt
Doch,
gewinnt.
weil irgendwann ist es theoretisch nicht mehr möglich, dass man Weltmeister wird. Dann bin ich schon bei den Zahlen, weil da man muss, wo fängt man an und wo hört man auf? Nur diese Voodoo-mäßigen Statistiken, die bringen mir jetzt nicht so viel. Weil jede Situation ist anders und man kann nicht alles miteinander vergleichen.
Weil wenn Norris jetzt heute gewinnen sollte, dann muss Piastri eigentlich schon jedes nächste Rennen vor Norris beenden. Also das ist dann schon richtig Druck auf dem Kessel. Also muss eigentlich auch schon ja, zweimal
Ja,
Siegen
aber das hat
holen.
er ja im Sommer auch geschafft.
Ja, also, aber klar, schauen wir mal, ob er sich überhaupt in diese Situation heute dann bringen wird oder ob er halt voll Attacke macht. Ich bin wirklich auf diesen Rennstart gespannt, das hast du auch schon gesagt, ne? Für Leclerc steht da viel auf dem Spiel. Und du hast auch Antonellis Formanstieg erwähnt. Ja, also. Fakt ist auf jeden Fall mal, Antonelli war in Mexiko, gut, da hatten da diesen Teamorder-Kram, aber der war da mal mindestens auf Augenhöhe mit Russell, vielleicht sogar besser. Es war im Sprint-Quali besser, im Sprint war er schneller und jetzt auch wieder im Hauptrennen-Qualifying. Können wir uns da jetzt schon auf ein schönes Teamduell 26 freuen?
Weiß ich nicht, weil klar, es ist sehr menschlich, dass man immer den letzten Elfmeter sieht, den man verschossen hat, und die 100 davor, die man verwandelt hat, dann vergessen hat. Was die Saison betrifft, ist Russell immer noch klar der Stärkere. Aber Antonelli hat halt das Rookie-Welpen-Image und sagt, okay, bei dem geht es nur darum, dass er immer mehr aufholt und auf Augenhöhe mit Russell kommt. Wenn es danach geht, ist er im Trend jetzt. Und dann müsste sich Russell langsam Gedanken machen. Aber wie gesagt, wir haben jetzt Brasilien, da ist Antonelli im Moment stärker. Jetzt muss er im Rennen das auch noch beweisen. Und dann haben wir noch drei andere Rennen und dann muss man gucken, wo der Weg hingeht. Ich will nicht jetzt nur von dem letzten Ereignis dann eine völlig neue Wertung machen.
Gut, dann machen wir noch kurz Ferrari. Leclerc hat es ja schon angesprochen, also die auf jeden Fall ein bisschen stärker als im Sprint-Qualifying. Nur für Hamilton war es ein Desaster, dessen Q2 ausgeschieden. Platz 13 war es am Ende für ihn. Ja, das war jetzt mal so ein kleiner Rückschlag, nachdem er eigentlich bei Leclerc recht gut mithalten konnte. Oder wie stufst du das ein?
Ja, wenn man jetzt nur das Ergebnis sieht, Leclerc Dritter, er 13, ist natürlich ein Desaster. Aber wenn man die ganze Entwicklung sieht, bis zu dem letzten Qualifying, waren die beiden ja nie weit auseinander. Im Gegenteil, da hat man manchmal den Eindruck, dass Lewis Hamilton sogar ein Tick schneller ist. Also da war kein großer Unterschied. Man hat auch nicht den Eindruck, dass der Ferrari so gut ist. Leclerc hat entweder eine Zauberrunde hingeknallt, wieder mal, oder. Das ist so eng da, dass kleine Nuancen entscheiden, dass einer den Reifen halt nicht ganz auf Temperatur kriegt. Dann bist du gleich nicht Dritter, sondern plötzlich Elfter oder so. Die Abstände waren schon sehr gering. Also vom Ergebnis her Desaster für Hamilton. Vom reinen Speed her, wenn man das Ganze betrachtet, war er jetzt nicht so weit weg. Aber na klar, am Ende ist es auch ein Ergebnissport und das war für ihn einfach gestern eine Klatsche.
Mal gucken, wie er da sich noch vorarbeiten kann. Ja, Ralf, im Qualifying die Racing Bulls 5 und 7, 4 Zehntel am Hatscher zu Norris gefehlt. Wenn ich jetzt mal sehe, was Verstappen jetzt aktuell mit seinen Teamkollegen so macht, dann hätte Verstappen wahrscheinlich beim Racing Bull die Pole geholt, ne?
Wenn er, sagen wir mal, ein freies Training gehabt hätte, um sich an das Auto zu gewöhnen, Pole weiß ich nicht, weil Hatscher ist schnell, Lawson ist auch schnell, wenn es sein muss, und die kennen das Auto. Also wie gesagt, der Magier braucht auch den richtigen Zauberstab, um die Kaninchen aus dem Zylinder zu holen, die sonst keiner gesehen hat. Aber ja, wenn man das mal so von allem bewertet, wie gut Max ist und über den anderen steht, könnte man vielleicht sagen, dass er in Brasilien mit dem Racing Bull zumindest relativ locker unter den Top 3 stehen würde im Qualifying.
Aber
Da lehne ich mich mal aus dem Fenster.
hätte Fahrradkette, kann man da dann auch sagen.
Ja, nee, ich sag nur, du hast
Ja,
mich ja gefragt.
ja. Hülkenberg hat es wieder in Q3 geschafft. Also, ja, hat Bortoleto geschlagen, kann man da in diesem Fall jetzt mal nicht sagen. Der ist ja gar nicht mitgefahren. Aber trotzdem, jetzt der 10. Startplatz ist natürlich fürs Hauptrennen mehr wert als vor dem Sprint. Wieder ein gutes Resultat für unseren Emmericher, oder würdest du es anders betiteln?
Ja, wir haben ja eben gesagt, dass kleine Fehler entscheidend sind, manchmal bei 3, 4, 5, 6 Startpositionen entscheidend Brasilien, weil die Strecke so eng ist, weil die Autos in ihrem letzten Reglement ja am Anschlag sind, was Entwicklung betrifft, weil da anscheinend nicht mehr viel kommen kann von den Teams, sondern da geht es wirklich darum, wie fehlerlos kriegt ein Fahrer die Runde zusammen. Oder wie gut ist man in der Abstimmung? Darauf kommt es jetzt an. Und das spricht jetzt sehr für Nico Hülkenberg, dass er halt in einem Feld, wo du locker auch mit den Kriterien, die ich gesagt habe, 15. oder 16. sein könntest, ziemlich auf den Punkt gefahren ist, fehlerlos und das Auto in Q3 gestellt hat. Das war zwar knapp, aber ja, ich glaube, er hat eine sehr gute Leistung gebracht.
Gut. Ja, und Elben, sag ich schon, Gasly hat tatsächlich mal einen Punkt wieder vor Alpine geholt. Ist auch schon lang her gewesen. Auch jetzt nicht so erwähnenswert, aber weil es halt doch eine lange Durststrecke war für das Team, habe ich das jetzt einfach mal eingestreut. Den letzten Punkt hatten sie. Boah, das ist ja krass. Letzter Punkt in Belgien davor. Also deswegen, das auch nochmal, sei auch nochmal erwähnt an dieser Stelle. Aber ja, ich würde sagen, da machen wir hier Schluss, Ralf, und machen
Okay.
noch deinen Top-3-Tipp zum Ende.
Mein Lieblingsthema, Lothar Matthäus wäre der schnellste Mann im Spiel.
Genau.
Willst du einen rationalen Tipp haben oder mein Bauchgefühl?
Ja, mach einfach so, was du wirklich denkst.
Das ist eine doofe Frage. Ich mache jetzt einfach meinen
Ja,
Tipp.
was du wirklich denkst, wie es ausgeht, sagen wir mal so.
Ich glaube an Chaosrennen. Verstappen gewinnt.
Okay, also der Zyklon dreht nochmal nach Sao Paulo um. Gut. Oder.
Ja, irgendwie ist das mein Bauchgefühl. Völliger Schwachsinn. Aber ja, ich sag's einfach mal.
Okay, und
Das ist aber
dann?
auch hey, der Wunschvater des Gedanken.
Okay, ja. Und was sagt unser Marxist dahinter? Auf 2 und 3?
Bitte?
Was sagt unser Marxist dahinter? Auf 2 und 3?
Die beiden Racing Bulls kommen hinter ihm ins Ziel, weil sie müssen ihn, die führen dann und müssen ihn vorbeilassen kurz vor Schluss.
Okay. Also, auf zu den
Ja, nachdem die
Bachmachern.
anderen sich vorher alle abgeräumt haben, es regnet dann mal kurz, falsche Entscheidung treffen. Ja, und so kommt das Ergebnis dann zustande.
Okay, mal gucken, ob wir da morgen genau so drüber reden werden.
Wenn das so kommt, dann werde ich erstmal 3 Wochen abtauchen, weil ich Angst vor mir selbst bekomme.
Gut, und ihr könnt eure Top 3 auch gerne in die Kommentare schreiben, auch zu den Themen. Und dann melden wir uns morgen früh
Also,
wieder.
das ist jetzt wirklich mein Bauchgefühl
Ja.
und ich sage es einfach mal. Aber wenn das Wetter so wie beim Sprint ist, ja, dann hat Norris natürlich die besten Karten. Das weiß er auch.
Gut, Ralf. Also danke für deine Zeit. Bis dann. Ciao.
Alles klar, tschüss.